Manchmal passieren die richtigen Dinge zur richtigen Zeit. Das war bei uns diese Woche so, denn ihr wisst, ich stelle hier nur Marken und Produkte vor, über die ich wirklich was Gutes zu sagen habe. Und das bedeutet natürlich auch, immer wenn ich Produkte noch nicht kenne, dann bekomme ich sie erstmal zum Testen zur Verfügung gestellt. Diesmal kam jedenfalls genau das Richtige zur richtigen Zeit, denn unser Jüngster hat seit Wochen eine total raue und juckende Stelle an der Hand und ich habe mit allen möglichen Cremes rumprobiert. Ohne Erfolg. Dann wurde mir von Physiogel die Calming Relief AI Creme zum Testen zugesendet. Das ist eine Creme, die ohne Cortison und ohne potenziell reizende Inhaltsstoffe auskommt und daher gerade für Babys, Kinder und insgesamt für zu Neurodermitis neigende Haut geeignet ist. Und ihr ahnt es, ich habe die Hand 2 Tage lang morgens und abends eingecremt und die Stelle ist einfach komplett verschwunden. Die Calming Relief AI Creme ist übrigens nicht nur die ideale Basispflege bei Neurodermitis und bei solchen Stellen geeignet, sondern auch bei Windeldermatitis. Sie lindert den Juckreiz und durch die Biomimetik-Technologie, die die natürliche Struktur der Haut nachahmt, stärkt und regeneriert sie auch die natürliche Hautbarriere. Die Creme wird von DermatologInnen empfohlen und ist normalerweise in der Apotheke erhältlich. Aber falls ihr gerade gedacht habt, ja gut, Luxus, wenn man einfach so Gratisproben nach Hause bekommt, stimmt, aber diesen Luxus teile ich gerne mit euch. In den Shownotes findet ihr einen Link, unter dem ihr ganz einfach eure eigene Gratisprobe bestellen und euch selbst von der Calming Relief AI Creme überzeugen könnt. Schaut also unbedingt in den Shownotes vorbei, wenn ihr genau wie ich testen wollt. Und jetzt geht's auch schon weiter mit dem Podcast.
Ist das Kind verantwortlich für meine Gefühle? Dafür, dass ich mich abgelehnt fühle, dass ich traurig bin, weil es irgendwas nicht macht, was ich möchte. Und wenn das Kind aber von Anfang an lernt, nein, es ist okay, abzulehnen. Und es ist auch okay zu sagen, ich will das gerade von dir nicht. Ich möchte das vielleicht auch lieber von einem anderen, was im Übrigen ja auch oft vorkommen kann. Dann hat es die Sicherheit, auch später zu sagen, nö, ist schon mein Recht. Darf ich so machen? Ich darf Nein sagen und ich darf dich ablehnen und ich bin immer noch wertvoll. Ja, das beginnt sehr früh.
Hi und schön, dass du da bist, hier beim Elterngespräch, dem Podcast von Eltern für Eltern. Ich bin Christine, Journalistin, Autorin und Mama von 4 Kindern. Im Podcast spreche ich mit spannenden Gästen über Elternschaft. Ganz wichtig an dieser Stelle möchte ich einmal eine Triggerwarnung aussprechen, denn in dieser Folge geht es um Prävention von Gewalt an Kindern und Jugendlichen und zwar vor allem um die Prävention von Beziehungsgewalt und sexueller Gewalt. Es ist absolut nachvollziehbar, wenn dieses Thema in diesem Moment oder im Allgemeinen zu viel ist. Für manche von euch scheint dieses Thema auch einfach des Alters der Kinder wegen noch sehr, sehr weit weg zu sein und das ist natürlich auch gut so, aber Gewaltprävention beginnt im Grunde ab dem Zeitpunkt, ab dem wir fühlen, denken und wahrnehmen können. Und auch das ist uns sehr wichtig, einmal ganz deutlich zu sagen, das bedeutet natürlich nicht, dass Eltern Kinder zuverlässig vor Gewalterfahrungen im Leben schützen können. Das ist uns natürlich sehr wohl bewusst. Aber ob und wann ein Mensch sich dem Umfeld anvertraut, ob und wann ein Mensch sich wehrt und ob und wann ein Mensch Warnsignale selbst erkennen kann, das hängt unter anderem auch davon ab, was dieser Mensch als Kind über sich, über den eigenen Körper, die eigene Seele und über Beziehungsgestaltung gelernt hat. Selbiges gilt für Täter und Täterinnen und auch da beginnt die Prävention im Kindesalter. Deshalb lasst uns einsteigen in dieses schwierige, aber unendlich wichtige Thema zusammen mit der freien Journalistin Isabel Moss, die in ihrem Podcast 99:1 genau dieses Thema in den Fokus rückt. Herzlich willkommen, liebe Isabel.
Vielen Dank. Ich freue mich sehr, hier sein zu dürfen und dass wir dieses wichtige Thema angehen. Danke.
Ja, danke, dass du da bist, denn dieses Thema, du sagst, es ist unendlich wichtig, diese Zahl 99:1, die bedeutet nämlich was und das ist eigentlich was ganz Erschreckendes. Vielleicht kannst du das einmal kurz erklären.
Ja, mache ich gerne. Also es ist so, wenn du einen Raum mit 100 Frauen füllst, 99 davon sagen werden, dass sie irgendeine Form von sexualisierter Gewalt erlebt haben, von Catcalling über digitalen Missbrauch über körperlichen Missbrauch und nur eine wird wahrscheinlich sagen können, dass es ihr noch nicht widerfahren ist. Das ist ein Aspekt. Aber der andere ist, dass sexualisierte Gewalt vor allen Dingen in Partnerschaften passiert, in Ex-Partnerschaften oder in laufenden Partnerschaften. Und dieses 99:1 soll sagen, auch wenn du 99 Mal Ja gesagt hast, zählt auch ein Nein. Also auch dann ist dein Nein wichtig und gilt, aber wird leider viel zu oft überhört und ignoriert.
Das ist so krass, ne? Also wenn man 99:1 hört, dann denken wahrscheinlich die meisten, okay, eine Frau von 100 hat irgendwie Erfahrung in diesem Bereich. Nein, es ist andersrum. 99 Frauen sagen, Ich habe sowas schon erlebt.
Es gibt Statistiken darüber und da kann man das einteilen und ich habe es zusammengefasst. Also man kann tatsächlich sagen, körperliche sexualisierte Gewalt betrifft jede dritte Frau. Also auch das ist schon eine total erschreckende Zahl.
Ja, total.
Fürchterlich, ne? Und wenn man dann aber noch sowas wie Catcalling hinzunimmt, also dass du auf der Straße lang gehst und jemand dir sexualisierte Begriffe hinterherruft, also verbal übergriffig und grenzüberschreitendes oder digital, also da kann man ja, ich meine, wir wissen alle, wovon wir reden, wenn wir nur einmal kurz Dickpick erwähnen, dann betrifft es halt wirklich nahezu jede Frau.
Das ist echt, das ist krass, ne?
Ja, und es ist schrecklich und die Zahlen gehen nicht runter, im Gegenteil. Also ich meine, man kann über die Dunkelziffer leider ja nicht sagen, deswegen heißt es Dunkelziffer, die wird schon immer sehr hoch gewesen sein, aber die Statistiken, die aufgeführt werden, zum Beispiel von UNICEF, die zeigen ganz deutlich, dass das keine Zahl ist, die geringer wird, sondern eher größer. Und sie zeigt auch zum Beispiel, dass die Gruppe, die am häufigsten betroffen ist, sind Mädchen zwischen 14 und 17 Jahren. Wow. Also das Alter der Jugend, in dem man am häufigsten solche Übergriffe erleben muss.
Jetzt die Eltern, die uns hören, sind meistens Eltern von etwas jüngeren Kindern. Das sind teilweise Mamas, Papas von Babys, von Kleinkindern. Warum macht es trotzdem Sinn, jetzt schon darüber zu sprechen?
Es macht nicht nur Sinn, ich finde es sogar auch ganz, ganz wichtig. Ich bin selbst Mutter von einem 5-jährigen Kind. Und spätestens mit der Geburt meines Kindes ist mir bewusst geworden, dass Prävention ganz, ganz früh anfängt. Also nur wenn wir schon im Kleinkindsalter, wir reden ja nochmal genauer darüber, anfangen, unseren Körper kennenzulernen, Begrifflichkeiten über den Körper kennenzulernen, unsere Grenzen zu kennen, zu wahren, zu schützen, aber auch die der anderen, dann können wir im Späteren, wenn wir entweder selbst alt genug sind, um TäterInnen zu werden, davor bewahrt werden, weil wir ein anderes Verständnis haben für die Grenzen der anderen und unsere eigenen. Und wir können uns besser schützen, weil wir besser unsere Grenzen wahrnehmen und wissen, was geht nicht, was darf niemand. Und das fängt ganz, ganz früh an.
Du bist selbst Mama, hast du gerade gesagt. War das auch so ein Punkt, weshalb du dieses Thema aufgegriffen hast oder kam das so ganz anders her? Was war deine Inspiration, was war deine Motivation überhaupt, dich diesem Thema anzunehmen?
Ich versuche es mal relativ kurz zu halten. Also ich bin eine Betroffene selbst. Ich habe in meiner Jugend selbst sexualisierte Gewalt erlebt in einer Partnerschaft über lange Zeit und sehr intensiv und schmerzhaft und habe immer gedacht, ich möchte irgendwas mit dieser Geschichte machen, um zu heilen. Also ich bin da einfach jemand, der da viel mit arbeitet und bin auf Poetry Slams gegangen und habe darüber gesprochen und der Zuspruch war sehr hoch, was positiv und erschreckend ist, weil viel zu viele zu mir kamen und gesagt haben, ich habe Ähnliches erlebt. Vielen Dank, endlich hat mal jemand in Worte gefasst, was mir passiert ist und so weiter. Aber das Mutterwerden hat so einen Gedanken geweckt von, wir müssen was tun, damit das erst gar nicht so weit kommt. Also ich wollte nicht mehr nur begleiten oder auffangen, wenn schon etwas passiert ist, sondern ich möchte irgendwas Sinnvolles machen mit meiner Geschichte, mit dem, was ich erlebt habe, damit es anderen vielleicht nicht passiert. Und dieser Gedanke kam halt wirklich einfach durchs Mutterwerden. Also ich habe ganz intuitiv mein Kind, glaube ich, sehr präventiv begleitet und habe irgendwann gedacht, ach, was mache ich hier eigentlich? Andere machen das vielleicht nicht so, was ja auch okay ist, weil sie es vielleicht auch selbst nicht erfahren haben und gar nicht wissen, wie hilfreich es sein kann. Und das war die Entscheidung, dann den Podcast zu machen, weil wir darin, also ich erzähle eine fiktive Geschichte über zwei Jugendliche, die in einer toxischen Beziehung leben. Aber wichtig ist auch der Part, der dahinter kommt. Der ist nämlich für Eltern und für LehrerInnen und für alle, die in Verantwortung sind. Da führe ich Gespräche mit ExpertInnen, die halt darüber reden, was können wir präventiv tun? Was gibt es für Red Flags? Was gibt es für erste Anzeichen? Was gibt es für Mittel und Wege, die wir unternehmen können, wenn etwas passiert? Also dieser präventive Gedanke ist einfach aus dem Muttersein entstanden.
Richtig spannend und auch sehr stark, dass du deine Geschichte dazu Anlass genommen hast, was zu tun. Vielen Dank dafür.
Danke.
Wollen wir mal so eine Timeline uns erschaffen, weil das ist immer ganz gut, sich daran so entlang zu hangeln.
Gerne.
Also ich würde total gerne bei dem Thema Schwangerschaft, Geburt ansetzen, weil ich glaube, dass da auch schon viele Frauen an einen Punkt kommen, an dem sie auch etwas merken über ihr Verhältnis zum eigenen Körper, zu Schmerz, zu Körperteilen, zu allgemein diesem ganzen Thema. Kannst du da was zu sagen? Also ist Geburt, Schwangerschaft etwas anderes, wenn ich sexualisierte Gewalt erlebt habe als Kind, als Jugendlicher oder auch als Frau?
Das kann ich leider nicht so pauschal beantworten, weil das natürlich jeder ein bisschen anders empfindet. Ich habe beide Seiten gehört und ich habe meine Seite gespürt. So, für mich hatte es keinen Einfluss tatsächlich. Mhm. Ich hatte aber auch, und das muss man dazu sagen, eine zwar sehr komplizierte und schwierige und lange Geburt, aber sie war wunderbar begleitet. Und das ist ja leider nicht immer der Fall. Also selbst Menschen, Frauen, die zuvor keine Übergriffe körperlich erlebt haben, müssen sie ja leider manchmal unter der Geburt erfahren. Und ich weiß, dass wenn man eh schon eine Geschichte damit hat, dass das sehr schwierig sein kann zu wissen, okay, ich bin alleine schon, weil ich körperlich überhaupt nicht in der Lage wäre, mich zu wehren. Ich liege da rum. Im Falle sitzen vielleicht noch 3-4 Leute vor mir und sehen mich entblößt und so und sind dann vielleicht noch nicht mal empathisch. Also das Einzige, was ich raten kann, und das habe ich getan, ich habe im Krankenhaus vorher Bescheid gesagt. Ich habe gesagt, ich habe Erfahrungen damit gemacht. Ich habe große Angst davor, dass es mich vielleicht erwischt.
Ja.
Und wir hatten zum Beispiel später, ich musste irgendwann eine PDA machen. Ich konnte nicht mehr.
Ja, sehr verständlich.
So nach 15 Stunden sagten sie, wir sind leider noch nicht weiter. Habe ich gesagt, Alter.
Gib mir das Zeug, genau. Das Gute.
Genau, ja. Aber weil ich unter anderem auch ein Erlebnis habe, wo ich glaube, ich kann es nicht belegen, dass ich betäubt wurde. Also ich erinnere mich daran, dass ich zu meinem damaligen Partner hingefahren bin auf den Nachmittag und das nächste, was ich weiß, ist am nächsten Morgen 10 Uhr morgens, als ich in der Bahn auf dem Weg nach Hause saß. Also ich
das
weiß
ist alarmierend.
Nicht. Genau, ich weiß nicht, ich habe versucht zu rekonstruieren, habe alle angerufen, ich habe sehr viel spucken müssen an dem Tag, also alles spricht dafür, ich kann es noch nicht beweisen, aber ich habe seitdem ein riesiges Problem damit, zum Beispiel Vollnarkose oder so.
Mhm.
Und als sie meinten, wir sind nicht weiter und irgendwie sieht das auch alles bei dir körperlich, du Herz schnell, Baby Herz schnell. Und klar war, eine PDA ist eine Option, habe ich gesagt, ich kann das nicht aushalten. Da sitzt jemand hinter mir und spritzt mir irgendwie was und danach kann ich mich nicht mehr bewegen. Und es ist so wichtig, dass ich das gesagt habe, weil der Anästhesist kam, es war im Corona-Lockdown, aber er nahm seine Maske ab und stellte sich vor. Dann gaben sie mir einen Spiegel, sodass ich sehen kann, was hinten an meinem Rücken passiert. Also es sind oft nur so Kleinigkeiten, aber ich möchte ganz, ganz mit vollem Herzen dazu appellieren, sprecht darüber. Oder wenn ihr das nicht könnt, bittet PartnerInnen darum zu sagen, hier ist was passiert,
ja.
Wir müssen das gut begleiten, weil ansonsten werden wieder Grenzen überschritten. Und da ist natürlich, wäre schön, wenn andere das von alleine machen würden, aber hier muss man einfach auf sich selbst aufpassen und für sich selbst sorgen. Mhm. Und da ist der gute Weg, einfach darüber zu sprechen.
Das ist ein super guter Hinweis, finde ich nochmal, weil es sind ja manchmal diese kleinen Sachen, die einem das Gefühl von Kontrollverlust nehmen. Ne?
Genau,
Ja, und meistens sind die Menschen, die dort arbeiten, die sind ja manchmal in ihrem Trott und so weiter, aber sie da rauszuholen und nochmal so ein bisschen eine Achtsamkeit auch einzufordern,
ja.
Macht sicherlich für alle Seiten Sinn.
Ja.
Ja. Richtig guter Hinweis. So, und dann ist das Baby auf der Welt. Und dann geht's ja los.
Mhm.
Das ist ja dann auch nochmal ganz spannend, weil dann geht's ja ums Stillen und dann geht's ums Wickeln und so weiter. Das heißt, wir haben ja sofort, haben ja eine sehr körperlich intime Beziehung zu einem uns eigentlich erstmal fremden kleinen Menschen.
Mhm.
Würdest du sagen, dass hier schon von Bedeutung ist, welche Einstellung wir dazu haben, wie wir miteinander umgehen, wie wir uns anfassen und so weiter?
Mhm. Also ich glaube, das hast du schön gesagt, dass du gesagt hast, wie unsere Einstellung dazu ist, weil wie viel ein Baby natürlich mitbekommt, wenn wir es wickeln, achtsam wickeln und so wickeln, wie es sich gehört, ohne irgendeine Grenze zu überschreiten, das kann man natürlich nicht so genau sagen. Aber ich weiß, dass viele auch schon da anfangen zu sagen, ich wickel dich jetzt und ist das okay, dass du da so nackt vor mir liegst, dass ich dir den Po abwische, dass ich dir die Vulva abwische oder den Penis. Ich habe damit erst ein bisschen später angefangen, wo ich wusste, dass mein Kind mich auch versteht. Die erste Zeit war einfach immer sehr, sehr, sehr nah bei mir. Aber was, glaube ich, auch wichtig ist in dieser Zeit, auch auf sich selbst zu achten.
Mhm.
Also ist es mir vielleicht unangenehm zu stillen, weil ich Erlebnisse hatte und das nicht möchte, dann ist es okay. Also Baby kommt auch zurecht, ohne gestillt zu werden, wenn es der Mutter dadurch besser geht. Also es ist, glaube ich, da ist so eine Gratwanderung, dem Baby das zu geben, was es natürlich braucht, aber bitte auch mal sich selbst im Blick zu haben und zu sagen, ah, das ist irgendwie, ich fühle mich nicht wohl.
Mhm.
Dann ist das so. Und dann hat das seine Berechtigung.
Ja. Wenn das Kind dann sprechen kann, wenn wir wirklich in die Sprache gehen dann, ne? Also nonverbal. Ich glaube völlig klar, ne? Wie fasse ich dich an? Wie bin ich mit dir? Wie sehe ich deine Grenzen und wie achte ich meine Grenzen? Ist, glaube ich, in dieser ganz nonverbalen Phase super wichtig. Und dann geht's irgendwann in die Sprache. Findest du es als Mama einen großen Unterschied, ob du eine Jungsmama oder eine Mädchenmama bist? Weil wir haben gerade schon gemerkt, ne, du hast TäterInnen gegendert. Mhm. Also das war dir auch wichtig zu sagen, wir sind hier nicht bei Opfern und Tätern. Da müssen wir total aufpassen. Das gibt's das eine und das andere. Gibt es für dich trotzdem einen großen Unterschied darin, wen ich erziehe?
Mhm. Das ist für mich persönlich nicht so leicht zu beantworten, weil mein Kind, das habe ich selbst noch nie als Sohn bezeichnet, sondern immer als mein Kind. Ich glaube, dass es in diesem Alter noch keinen großen Unterschied macht, weil in diesem Alter geht es einfach ganz doll darum, Grenzen kennenzulernen, mhm. Konsens zu erfahren. Und da ist es egal, ob Mädchen oder Junge oder ein Kind. So, das spielt keine Rolle. Ich glaube, das ist im späteren Alter wichtig, wenn die sich auch selbst positionieren in diese Rolle, in ihre Geschlechterrolle. Dann schon, aber so jung ist es, würde ich sagen, irrelevant.
Was würdest du sagen, sind so die wichtigsten Dinge, bei denen du auch schon so gemerkt hast, du hast ja gerade gesagt, du hast es intuitiv angefangen. Was sind so Punkte, die dir wichtig sind, die in diesen ganz frühen Jahren schon stattfinden an Prävention? Und zwar in die eine sowie in die andere Richtung.
Mhm. Also es ist tatsächlich auch so, dass es wissenschaftlich auch ein paar Bausteine gibt, ne? Und da ist am allerwichtigsten die Sprache. Mhm. Also, dass wir Körperteile benennen, wie sie sind. Also wir haben eine Vulva, wir haben Penis, wir haben After, wir haben das. Also das ist, sollte man nicht als so verniedlichen. Ne? Also keine Kosenamen geben.
Kein Pischermann.
Genau, zum Beispiel. Weil wenn Übergriffe passieren, schon in so jungem Alter, können die Kinder das nicht gut verbalisieren, weil sie diesen Sprachgebrauch nicht kennen. Mhm. Also das ist ganz, ganz wichtig zu benennen. Überhaupt ist es wichtig, darüber zu sprechen. Also nicht über sexuelle Übergriffe, sondern über den Körper. Mhm. Das ist dein Körper, das sind deine Intimbereiche. Da darf ich dich, also ich sag mein Kind jedes Mal, wenn er auf Toilette geht und meine Hilfe braucht, sag ich, ist das okay, ich würde das jetzt machen. Oder ich klopfe immer an, darf ich reinkommen? Mhm. Also schon da geht es darum, alles, was mit dem Körper zu tun hat, abzustecken, zu sagen, das ist deiner, das ist meiner. Im Übrigen auch die eigene Grenze. Ne? Weil irgendwann findet das Kind natürlich auch den Körper der Mutter oder der Vater interessant. Und wenn ich dann sage, ich möchte es aber nicht, dann ist es auch wichtig und gut und das muss auch eingehalten werden.
Also ja, man ist ja kein Biologie-Lehrbuch.
Nee, absolut nicht.
Wenn man geöffnet werden kann.
Genau, nein, danke. Da sage ich, nee, das ist meine Grenze, mhm. das ist mein Körper, das möchte ich nicht.
Ja.
Und genauso funktioniert es halt auch andersrum. Natürlich gibt es Kuschelzeiten, so, wo wir einfach zusammen auf dem Sofa liegen und muckeln und da kriegt er auch einen Kuss von mir aufgedrückt. Aber zum Beispiel, wenn ich ihn in den Kindergarten bringe, frage ich immer, darf ich dich drücken oder darf ich dir einen Kuss geben? Und wenn nein, dann ist das absolut in Ordnung. Also es darf niemals zum Beispiel mit einem schlechten Gewissen verbunden werden. Ja. Ne? Man kann ja auch fragen, darf ich einen Kuss haben? Und dann sagt das Kind nein, dann sagt man, ja toll. Also das darf natürlich nicht die Reihenfolge, die Konsequenz sein, sondern dann ist das in Ordnung. Also dass man da schon anfängt, dem Kind zu sagen, es ist im Übrigen in Ordnung, wenn du nicht willst.
Ja.
Und im Übrigen gilt das nicht nur bei uns, sondern auch bei der Familie. Also mein Kind muss in niemanden drücken oder küssen oder einen Arm nehmen. Und das sage ich auch. Das sage ich ihm und das sage ich denjenigen, die das betrifft, die das oft natürlich nicht mit einem negativen oder gefährlichen Gedanken verbinden, sondern die einfach dieses Kind knuddeln wollen und komm doch mal her. Und wenn er aber nicht will, dann ist das in Ordnung.
Ist das schwierig? Also für dich auch? Kommst du da durch in eine Rolle? Merkst du, dass dir da auch so ein bisschen Unverständnis entgegenkommt oder geht das?
Ich würde sagen, es geht, weil ich sehr verbal damit bin. Also ich meine... Ich meine, das ist jetzt meine Arbeit.
Ne? Im Sinne von deutlich auch?
Oder? Deutlich, direkt. Aber Sie wissen natürlich auch durch meine Arbeit, dass ich das nicht ohne Grund tue. Mhm. So. Und es gibt natürlich welche, die das einfach nicht so richtig verstehen, aber gar nicht im, sondern die sind sich dessen, die machen sich halt keine Gedanken. So, also die denken, ist doch nichts Schlimmes bei. Ja.
Fängst du dann an aufzuklären? Also gehst du dann wirklich auch oder merkst wahrscheinlich auch recht schnell, ob die Leute dafür offen sind oder nicht?
Also im Grunde sage ich irgendwie immer nur so ein, zwei Sätze, dass ich sage, weißt du, das hat jetzt schon mit seiner Grenze zu tun und das ist wichtig, dass er die wahren darf. Und gerade wenn es körperlich ist, muss er die niemals überschreiten. Aber in Diskussionen musste ich tatsächlich bis jetzt noch nicht gehen. Aber
musst du in Diskussionen mit deinem Kind gehen? Weil ich sag mal, mein Körper gehört mir, ist bei uns ein großer Diskussionspunkt. Der wird dann aufgeworfen, wenn es ums Impfen geht. Der wird aufgeworfen, wenn es um Zähneputzen geht.
Ja.
Letztens hat mir mein 5-Jähriger gesagt, wir wollten einkaufen gehen. Er wollte nicht und hat gesagt, leb du dein Leben, ich lebe mein Leben. Das war so lustig. Und da sind natürlich gewisse Grenzen, weil man ja auch eine Verantwortung hat. Wie definierst du die? Ich finde es nämlich sau schwer zu sagen, ja, dein Körper gehört dir bis zu einem gewissen Grad. dann gehört er irgendwie doch mir.
Ja.
Oder
ja,
dem Kinderarzt.
Ist absolut schwierig.
Ja, total.
Absolut schwierig. Ich wünschte, ich hätte voll die Lösung. Habe ich nicht. Also auch ich habe diese Diskussion. Bei uns ist es zum Beispiel, es geht um Süßigkeiten direkt nach dem Aufstehen. Und ich sage, boah, da freut sich dein Körper aber gar nicht drüber. Und sagt, er ist aber mein Körper.
Ja, Isabel, das ist sein Körper.
Ja, was soll ich sagen? Das bedeutet dann einfach, sich Zeit zu nehmen und dann darüber nochmal zu reden und zu sagen, ja, im Grunde kannst du das selbst entscheiden, aber ich kann dir halt sagen, aus meinem Wissen, aus meiner Erfahrung, weiß ich, dass es nicht gut so. Und dann fängt man halt an.
Funktioniert das?
Boah, mal so, mal so. Also oftmals schon, tatsächlich beim Impfen nicht. Da habe ich, ja, das ist schwierig.
So, es ist dein Körper, aber ich zahle die Zahnzusatzversicherung.
Ja, und ja, das ist ja, ich meine, ja gut, ich meine, das Thema wollen wir hier gar nicht aufmachen, das Impfen-Thema, aber es ist ja eh nicht so einfach, ne?
Nee.
Aber es ist schon so, dass wir diese Diskussion haben und es ist schon so, dass ich dann nicht selten sage, ja gut, dann entscheidest du das.
Also, ja, okay.
Ja, ja. Jacke anziehen draußen.
Ja.
So. Aber meistens kriege ich ihn schon, indem ich dann sage, na, aber Schatz, es wird so sein. Wahrscheinlich vielleicht. Du hast jetzt total geschwitzt, du wirst dich erkälten. So. Aber die Entscheidung liegt dann am Ende doch schon bei ihm. Ja.
Gehst du auch so weit, dass du das beim Impfen zum Beispiel so machen würdest? Also Masern zum Beispiel gibt es ja eine Pflicht eigentlich in Deutschland, das zu machen bei Kindern. Wie machst du es da?
Ich habe es ihm erklärt. Also ich habe ihm einfach gesagt, es tut mir leid, ich will das auch eigentlich nicht. Also ich will nicht, dass dir das wehtut.
Ja.
Aber ich will auch nicht, dass du nicht in den Kindergarten gehen kannst. Ich will auch nicht, dass du bestimmte Krankheiten kriegst. Ich erkläre es ihm einfach, aber schön ist es nicht. Also wir sind beide dann... gehen wir tatsächlich aus so einer Situation nicht sehr gut raus, weil ich es übergriffig finde. Er fühlt sich natürlich nicht in seinem Recht. Aber dann sprechen wir danach zum Beispiel viel darüber. Also, dass ich mich auch entschuldige und sage, es tut mir leid, dass ich das jetzt nicht entschieden habe für dich und für deinen Körper.
Ja, spannend.
Ja,
es
ja,
ist schwierig. Es ist schwierig, ja.
Absolut schwierig.
Aber ist ja total wichtig, das auch mal nochmal so zu benennen, ne? Dass selbst du, die du wirklich sehr mit dem Thema dich auseinandersetzt, du kommst irgendwo auch ins Schlingern. Ne?
Ja,
also,
ja,
tun wir alle.
Ja, auch an Grenzen, ne?
Ja.
Also wo ich sage, puh, ich weiß es jetzt gerade gar nicht so, weil das ist natürlich, es entwickelt sich ja auch alles. Also Kinder, man hat ja ständig so im Moment, man, ach krass, ein neues Level ist eröffnet, ich brauche neue Tools, Tools irgendwie, um damit umgehen zu können. Das ist ja zum Beispiel auch, irgendwann fängt das ja auch an, dass mit den Doktorspielchen, ne? Und dass es dann interessant wird, mein Körper, dein Körper, und auf einmal denkst, okay, du musst über Konsens unter Kindern auch auf einmal reden, ne?
Weil das, spannendes Thema.
Absolut, weil erst ist man natürlich bei den Erwachsenen, keiner darf dich da anfassen, so auch wir nicht, ohne dass wir das mit dir besprechen, so dass das ist ziemlich klar gesteckt und man weiß, ja, das ist so, man weiß, wo die Grenzen und die Regeln sind. Das ist natürlich aber bei Kindern untereinander schon wieder ganz anders.
Ja.
Ja.
Gutes Thema, Doktorspielchen. Da kriegen wir auch echt viel Post zu, weil ich glaube, dass da echt viel Unsicherheit einfach da ist. Und das kann ich auch total verstehen, auch nach 4 Kindern. habe ich immer noch so diese Momente, in denen ich mich frage, okay, ist das jetzt noch okay? Ist das nicht in Ordnung? Hast du da gute Regeln für Kinder, wenn es um Doktorspiele geht? Wo würdest du sagen, sind Grenzen? Wie kann man als Eltern damit gut umgehen und Kindern da gut eine Hilfe sein, eine Unterstützung sein?
Ich hätte erstmal eine Regel für die Eltern und das wäre durchatmen. Das ist ja, weil es ist, wenn das anfängt und man denkt so, oh, Po und Penis, Vulva ist auf einmal alles ganz interessant, dann ist es so, okay, ist das okay? Ist das nicht okay? Und es ist nicht nur nicht, also es ist total okay, es ist sogar auch total wichtig.
Ja.
Also das hat ganz viel mit der körperlichen Wahrnehmung zu tun und auch da werden ganz viel über Grenzen gelernt. Also erstmal durchatmen und wissen, das soll so und das ist richtig so. Aber natürlich nur so weit, wie sich alle wohlfühlen. Also mein Kind kennt das Wort Konsens schon, obwohl ich natürlich ihm gegenüber das deutlich runterbreche. Es ist total wichtig, mit dem Kind darüber zu reden. Es ist wichtig zu sagen, du kannst fragen, wenn du was interessant findest. Wenn das Kind nein oder vielleicht sagt, auch ein wichtiger Punkt, dann nein. Und dann wird auch nicht nochmal nachgefragt. Nur wenn das Kind sagt, ja, finde ich auch interessant, dann könnt ihr das machen. Und ich glaube auch dieses, mein Kind sagte dann mal, aber wenn er vielleicht sagt, frage ich ihn einfach dann nochmal. Und denke, ja, natürlich, es ist ein logischer Gedanke so. Und dann habe ich gesagt, aber in solchen Situationen geht das nicht. In solchen Situationen, vielleicht kommt dieses Kind irgendwann mal beim 6. Spieletreff danach auf dich zu und fragt. Mhm. Und dann ist, wenn du dich dann immer noch damit wohlfühlst, dann ist das okay.
Ja.
Aber dass man weiß, okay, man darf fragen und dann nein, vielleicht oder weiß nicht, zählt alles nicht.
Und was darf man fragen? Also was ist, gibt es so Dinge, bei denen du sagst, okay, das ist grundsätzlich einfach ein Tabu unter Kindern?
Also ich würde sagen, alles, was mit Anschauen zu tun hat und vielleicht auch mit vorsichtigem Anfassen zu tun hat, ist in Ordnung. Was natürlich nicht in Ordnung ist, was ich erkläre, sind irgendwelche Gegenstände einzuführen, egal wo, ob in den Po, in die Vulva. Alles, was nicht verletzen kann.
Mhm.
Und es ist wichtig, was ich auch erkläre, Schritt für Schritt.
Mhm.
Also wenn ein Kind sagt, ja, es ist in Ordnung, dass wir zum Beispiel, der eine kommt, das ist ja voll harmlos. Ich gebe Pischern, kommst du mit?
Ja.
So. aber, genau. Aber schon da fängt es ja an. Also ist das okay oder nicht?
Ja, genau.
Und dann kann man halt weit irgendwann, wenn das für alle gut ist und man fragt, darf ich mal anfassen oder so? Und das ist okay, dann ist auch das in Ordnung. Genau, aber es muss gut besprochen sein. Und was ich noch sehr wichtig finde, ist, mit den Eltern zu sprechen. Das kann eine Hürde sein, gerade wenn man die nicht gut kennt. Aber ich finde es wichtig zu sagen, übrigens, mein Kind ist schon in dieser Phase.
Mhm.
Der Körper ist interessant. Nicht nur sein eigener, sondern auch der anderen. Wie ist das bei euch? Und ich habe Reaktion von, ja, der rennt da offene Türen ein. Das war eine Reaktion, die ich hatte. Eine andere ist, oh, krass, nee, da sind wir noch gar nicht.
Mhm.
Und eine andere ist, weiß ich nicht, habe ich noch nicht drüber nachgedacht. Also man kriegt verschiedene Reaktionen. Wichtig ist, finde ich, das mit den Eltern zu besprechen. Und wenn die Eltern zum Beispiel sagen, oh, da haben wir noch gar nicht drüber geredet, dann gehe ich zu meinem Kind und sage, das ist im Übrigen heute nicht dran. Also bitte auch nicht nachfragen. Mhm. Das Kind ist da noch nicht.
Okay. Und das macht dein Kind dann auch so?
Ja.
Okay.
Ja. Das macht er auch so. Und ja, das ist einfach, ich glaube, es ist auch wichtig, nicht nur um die Eltern darauf aufmerksam zu machen, sondern es kann natürlich eben trotzdem auch sein, bei allem, was man übereinander spricht, dass ein Kind danach sagt, na, das fand ich irgendwie komisch, fand ich irgendwie blöd. Und das wird sich das Kind aber viel, viel eher trauen, wenn die Eltern auch schon vorher mit dem Kind darüber gesprochen haben oder wenn die Eltern wissen, aha, er war jetzt da zu Besuch, ich rede jetzt nicht nur von meinem Kind, sondern das ist einfach in jedem Alter so, ne? Und ich weiß, für das Kind ist das interessant, dann kann ich mein Kind danach gezielt fragen, sag mal, war alles in Ordnung für dich oder habt ihr irgendwas gemacht, was du komisch fandest oder blöd fandest? Das kannst du halt eigentlich, oder auf die Idee kommt man in der Regel nur zu fragen, weil man weiß, das ist gerade angesagt so. Deswegen ist es ganz wichtig, nicht nur mit dem Kind zu sprechen, mit dem eigenen, sondern auch mit den Eltern der anderen Kinder.
Wie ist das mit körperlicher Gewalt? Das ist ja unter Kindern auch manchmal sehr interessant, was die in Ordnung finden, was man selbst in Ordnung findet. Manchmal hat man so das Gefühl, man sitzt in so einer Tierdoku und guckt sich an, wie so Tigerbabys übereinander rüberrollen und man hält die Luft an und denkt sich so, Gott. Wie stehst du dazu? Also was würdest du da vielleicht mit den Kindern besprechen? Was ist okay, was ist nicht okay?
Man hat ja oft auch schon in dem Alter Kinder einfach alleine bei sich, also ohne dass deren Eltern noch dabei sind. Und die sind natürlich auch oft einfach für sich alleine. Aber wenn ich schon mitkriege, das wird wilder, frage ich. Ich frage beide. Ich frage Kind A, ist das okay für dich? Ich frage Kind B, ist es okay für dich? Und dann, wenn beide sagen ja, sage ich okay, aber vereinbart, Stopp heißt Stopp.
Mhm.
Und dann ist auch klar, dass der andere hört. Und dann bin ich mit einem Ohr tatsächlich da, bis die Situation vorbei ist, um zu hören, sagt ein Kind Stopp oder nicht und wird es gehört oder nicht. Und wenn ein Kind Stopp sagt und es wird nicht gehört, dann gehe ich dahin und sage, hast du das Stopp gehört? Also ich habe es gehört, das heißt, es wurde gesagt, das heißt, es gilt.
Mhm.
So begleite ich die Situation in der Regel, weil die sind körperlich, ne?
Total.
Also, ja.
Bei uns wird immer unterschieden, also gerade bei unseren zwei Jungs, zwischen Brudi-Quatsch und wir hauen uns. Also Brudi-Quatsch ist was ganz Schönes, das lieben sie. Und manchmal, wenn ich so dazwischen gehen will und sagen will, Leute.
Jetzt reicht's aber.
Sagen die, nein, nein, Mama, wir machen nur Brudi-Quatsch.
Ja, super.
Und dann ist es total klar, was es ist. Das ist nämlich Konsens. Das ist deren Wort für, das passiert
super
hier
gut.
Mit totalem Konsens. Aber ist mir auch erst gerade klar geworden, dass
das
es
kann
bei uns
man
ein Wort dafür gibt.
Ist richtig gut. Das kann man natürlich innerhalb der Familie gut machen.
Genau.
Das kannst du halt nicht machen mit Freundinnen, ne?
Die so kommen, enge, weil die immer wieder kommen.
Genau.
Klar, ne?
Ja, genau.
Aber es geht ja insbesondere bei der Prävention auch darum, zu gucken, was ist, wenn ich jemanden nicht so gut kenne, dass wir unsere Grenzen schon total klar abgesteckt haben. Ja. Ne? Du hast ja auch in Freundeskreisen, du hast in der Familie, da gibt es eine klare Hackordnung. Jeder weiß ungefähr, wo der Verantwortungsbereich liegt. Klar wird das ausgehandelt immer mal wieder neu, aber trotzdem ist es doch alles relativ abgesteckt, wenn jemand Neues dazu kommt. Dann wird es ja total interessant.
Ne?
Und auch neue Umfelder, neue Eltern, die dazugehören. Mhm. Eine neue Kita-Gruppe mit auch einer Meinung. Ich finde, das ist zum Beispiel auch ein total spannendes Feld. Wie geht eigentlich so eine Schule, so eine Kita mit den Themen um. Was würdest du da machen, wenn man so als Elternteil merkt, okay, da passiert was in der Kita, in der Schule, ist nicht in meinem Sinne, ist nicht im Kinde, im Sinne des Kindes vor allem. Wie würdest du da agieren?
Ich würde das abstufen wollen. Also auch bei uns ist schon mal was passiert, was nicht übergriffig anderen gegenüber war, aber was einfach zu viel körperlich war. So. Ich möchte da nicht so genauer drauf eingehen. Das habe ich halt direkt angesprochen und habe halt gesagt, das fühlt sich nicht gut an, fühlt sich nicht richtig an und es wurde sofort angenommen und ich weiß, übrigens hat mir das mein Kind erzählt. Ich lasse kurz einen kleinen Tipp einfließen, ja?
Ja, unbedingt. Dafür sind wir da.
Hat mir mein Kind davon erzählt und mein erster Impuls war natürlich, boah, da spreche ich die Erzieher drauf an.
Ja.
Wir haben in unserem Fall einen Erzieher im Kindergarten, den es aber nicht betraf. Also es war unter Kindern.
Ja, ja.
Und dann habe ich aber mein Kind... bin ich kurz zurückgerufen und habe gesagt, mal, darf ich das erzählen? Und das ist eine Kleinigkeit, eine scheinbare, aber es ist ganz, ganz wichtig für mögliche Fälle, wenn was passiert. Wenn ein Kind sowas erzählt und wir es danach in eine Situation bringen, wo es vielleicht von anderen geärgert wird, weil es gesagt hat, wo es sich schämt, weil es dann irgendwie aufgetaucht ist. Also es ist ganz wichtig, da auch von deinem Kind das Konsens einzuholen und zu sagen, fühlt sich nicht richtig an hier. Ich glaube, das ist keine Situation, die so stattfinden darf. Um die zu klären, müsste ich in diesem Fall mit deinem Erzieher sprechen oder Erzieherinnen. Und das war okay. Und dann habe ich darüber gesprochen. Und ich weiß, dass dann an diesem Tag auch mit den Kindern, die es betraf, halt ein Gespräch geführt wurde. Und dann frage ich halt danach ein paar Mal nach, sag mal, ist nochmal was passiert? So, war da nochmal was? Und wenn nein, dann ist es für mich auch in Ordnung. Ist aber natürlich immer individuell. Ne? Man muss sich, wie man sich damit fühlt. Wenn das natürlich was ist, was auch übergriffig dem eigenen Kind gegenüber ist oder man auch das Gefühl hat, das wird gar nicht gut begleitet von den ErzieherInnen, dann ist das natürlich sehr viel kritischer.
Ja.
Und dann muss man sich wirklich vielleicht auch entscheiden, einfach zu gehen.
Ja.
Also bloß keine Situation aushalten, mit der das Kind Bauchschmerzen hat oder man selbst.
Ja. Wir sprechen ja gerade von sehr kleinen Kindern, haben aber auch schon angekündigt, dass es auch um große Kinder geht. Also es geht ja schon auch darum, präventiv zu wirken. Was passiert später eigentlich, wenn die erste Beziehung, der erste Freund, die erste Freundin mit dabei ist? Wie baldowern die miteinander aus, was jetzt körperlich geht, was nicht geht, wann es geht, wie es geht und so weiter. Da ist Aufklärung wahrscheinlich auch ein wichtiger Punkt. Also wann spreche ich wie mit Kindern über Sexualität, über Körperlichkeit? Hast du da einen Tipp?
Einige.
Go.
Also wichtig ist von Anfang an mit seinen Kindern, also wirklich seitdem die klein sind, darüber zu sprechen. Weil wenn du nicht mit deinem Kind darüber sprichst.
Darüber meinst du jetzt aber nicht Sex im Allgemeinen, sondern der Körper.
Ja. Körperlichkeiten. Und später natürlich, das je nach altersgemäß, wird das Thema natürlich immer erweitert und immer größer. Weil dir kein Kind in der Regel was erzählen wird, wenn es noch nie mit dir darüber gesprochen hat.
Ja.
Dann wird es nicht das Erste sein, du, bei mir hat da jemand angefasst.
Mhm.
Wo denn? Weißt du, wenn es da noch nicht mal so Wörter dafür gibt, so zu Hause, ne? Also unbedingt darüber reden, auch vielleicht Material zur Verfügung stellen. Es gibt tolle Bücher, es gibt super Kinderbücher übrigens auch.
Da hast du auch eine ganze Liste mitgebracht, die würden wir total gerne.
Ja.
Kannst du gleich nochmal sagen, aber
ja,
wir vertaggen sie auf jeden Fall
unbedingt
auch in den Shownotes, damit man da auch nochmal gucken kann.
Genau. Mhm. Da geht es dann um eigene Grenzen und um Nein heißt Nein und so. Genau, aber auch für ältere Kinder gibt es ja Infomaterial, ne? Über und tolle Bücher, die dann irgendwie aufführen, wie der Körper ist, wie Sex funktioniert, was drumherum funktionieren kann. So. Weil natürlich, auch wenn du mit deinem Kind viel darüber sprichst, möchte es vielleicht nicht immer mit dir reden.
Was?
Spoiler. Es wird nicht immer so sein. Wichtig finde ich auch, dem Kind zu sagen, wenn es jemanden gibt im Umfeld, wenn du nicht mit mir darüber reden willst, Tante so und so ist super.
Ja.
Onkel so und so. Also, dass man vielleicht auch Ersatzpersonen, in Tüdelchen, aufführt, mit denen das Kind darüber reden könnte. Weil die Jugend ist halt katastrophal, halt in der Regel eh in dir selbst, ne? Also nicht die Jugend an sich, sondern man fühlt sich ja, also alles, was körperlich, gefühlstechnisch da los ist, ist ja ein Wust an völliger Überforderung.
Ja.
Und da kann es natürlich sehr schnell passieren, dass Grenzen überschritten werden, weil du gar nicht weißt, dass das deine Grenze ist.
Weil du dich ja gar nicht bisher so kennst als Frau, als Mann.
Ja, genau. Mhm. Und ich finde es total wichtig, dass man Jugendlichen beibringt, auch miteinander zu reden. Also Konsens, auch während man Sex hat oder körperlich sich nah ist, ist nicht unsexy. Mhm. Also das fühlt sich ja oft so, reden. Mhm. Aber wie toll ist das, wenn man fragt, magst du das? Ist das okay, dass ich das mache? Darf ich das machen? Das ist super.
Ja.
Und jeder wird sich sofort, wenn dieser Mut da ist, darüber zu sprechen, wird sich direkt wohler fühlen.
Ja.
Also das ist etwas, wozu ich dringend ermutigen möchte, das zu tun, unter anderem.
Und auch mit den Kindern, Jugendlichen genau das zu üben. Mhm. Und das fängt ja wirklich an beim Kitzeln, beim Raufen, ne, dass man das zeigt. Wenn wir körperlich werden, wenn wir eng werden, dann fragen wir einander, sind wir hier noch konform in dem, was wir wollen oder nicht wollen.
Ja, genau.
Ja. Mhm. Richtig schön. Du hattest noch mehrere Tipps. Ich wollte dich nicht aufhalten.
Nee, okay, mache ich weiter. Mein Lieblingstipp ist, sich mit dem Kind es kann ein Wort oder ein Emoji sein, dass man sich überlegt für Situationen, wo das Kind irgendwo ist, Jugendliche, wir sind jetzt schon in der Jugend, ne? Wo es denkt, hier will ich nicht mehr sein.
Mhm.
Das kann eine Party sein, wo man merkt, das geht ja, läuft aus dem Ruder. Das kann auch in einer Partnerschaft sein, wo man merkt, ich finde das hier gerade irgendwie nicht so gut. Und dieses Emoji, dieses Wort wird einfach kommentarlos geschickt an Mutter oder Vater oder irgendeine
Person. In ein Telefonat eingebaut oder wie auch immer.
Ja, genau. Und das bedeutet, hol mich hier raus und zwar ohne, dass ich schuld bin. Das heißt, Mutter, Vater, irgendwer würde auftauchen und sagen, wir haben besprochen, du verlässt das Haus nicht, ehe du dein Zimmer aufgeräumt hast.
Aha, okay.
Du kommst sofort mit nach Hause.
Mhm.
So, dann ist die Mutter, wer auch immer, der ist uncool, aber nicht das Kind.
Ja, total clever, ja.
Ja, weil das ist natürlich in dieser Zeit spielt für viele verständlicherweise einfach auch natürlich das Ansehen eine Rolle, ne? Also ist das uncool, wenn ich jetzt gehe? So finden die anderen das komisch, wenn ich sage, das ist mir zu viel.
Also sei du peinlich, nicht ich.
Genau. Ja. Mhm. Eltern dürfen peinlich sein.
Klar. Da kann man noch gemeinsam rumopfern.
Genau.
Wie böse die Eltern sind. Ja, nee, aber das ist ja total clever.
Und dann ist es halt wichtig, wie es weitergeht. Man hört so oft diesen Spruch, es werden keine Fragen gestellt. Das finde ich nicht richtig. Wichtig ist, es müssen keine Antworten folgen.
Aha. Mh.
Also ich möchte mein Kind schon fragen, geht's dir gut? Kann ich etwas für dich tun? Ist etwas passiert, womit du dich nicht wohlfühlst? Sollen wir irgendwas unternehmen? Aber
ist ja auch ein Angebot, eine Frage zu stellen, ist auch ein Angebot.
Absolut.
Ne?
Ist als Angebot zu sehen und dann muss es aber auch okay sein, wenn das Kind sagt, nein, will ich nichts zu sagen.
Keine Nachfrage.
Genau. Angebot, nein, danke. Das muss halt auch in Ordnung sein.
Wie der Kurs.
Ja, absolut. Ja. Und genau, das sind so die, finde ich, grundlegendsten Sachen, was man seinem Kind auch raten kann, seinem jugendlichen Teenagerkind, ist, wenn es sich in einer Situation befindet, zum Beispiel in einer Partnerschaft und es entwickelt sich gerade Richtung Sex. Vielleicht hat man vorher schon ganz viel rumgeknutscht, rumgemacht so und es wird weiter, geht weiter, aber man weiß gar nicht, finde ich das hier gerade gut? Aus der Situation rausgehen. Einfach kurz sagen, ich muss echt dringend auf Toilette. Und dann geht man auf Toilette und dann atmet man durch und dann fühlt man in sich rein, fühlt sich noch alles gut an, fühlt sich noch alles richtig an. Und wenn nicht, dann nicht.
Ja.
Also bloß nicht die eigenen Grenzen auch übertreten. Aber das gelingt halt manchmal nicht, wenn man mittendrin steckt. So, dass man sich dann, man darf sich rausnehmen. Das wäre noch was ich...
Ja, da fällt mir total sofort eigentlich ein, dass es ja zu dem Zeitpunkt schon wahnsinnig wichtig ist, was man über sich selbst denkt.
Ja, ja, absolut.
Also ich stelle mir das gerade so vor mit 14, 15, ne, wenn du in der Situation bist, wie liebenswert findest du dich? Wie sehr denkst du, du darfst diesen Menschen auch im Zweifel verlieren, wenn er nicht der Richtige ist für dich? Wie sehr denkst du, du darfst jemanden enttäuschen? Da fängt es ja auch schon an. Also es sind so viele Dinge, die ja eigentlich, wo der Grundstein gelegt wird in der Eltern-Kind-Beziehung. Wie reagiere ich eigentlich auf dich, wenn du mich enttäuscht? Wie genau. reagiere ich auf dich, wenn du mir Nein sagst, obwohl ich eigentlich gerade ganz dringend ein Ja von dir möchte?
Mhm.
Wie reagiere ich auf dich, wenn du bockig bist, wenn du dich querstellst und so weiter? Ich finde, also ich habe auch mal gehört, in der Pubertät kriegt man die Antwort darauf, wie man zu Kindern war, als sie in dieser Trotzphase in Anführungsstrichen waren,
ja.
Weil sie dann am längeren Hebel
Absolut.
Sitzen und nicht mehr du.
Ja.
Das fand ich einen wirklich guten Spruch, weil ich glaube da wirklich dran. Also ich glaube wirklich dran, dass du sehr den Grundstock für ein Machtgefälle, ein imaginäres Machtgefälle, aber in dem Fall, aber ne, für dieses Gefühl von: Wie viel Macht habe ich hier eigentlich? Wie viel kann ich überhaupt, wie viel darf ich dir zumuten? Darf ich mich zumuten in all meiner Unsicherheit vielleicht auch? Das ist ja so eine total wichtige Frage, die man eigentlich viel früher beantwortet
ja.
und auch als Eltern beantworten kann, was eine Chance und gleichzeitig natürlich auch eine riesige Verantwortung ist. Wenn mit 16, 17 ein Kerl fragt, darf ich das, obwohl du es eigentlich nicht wirklich willst, dann ist die Antwort eigentlich schon viel früher gelegt, ne?
Absolut. Obwohl ich sagen muss, ist natürlich super, wenn der Kerl fragt, darf ich das? Also da wurde dann ja schon mal ein guter Grundstein irgendwie gelegt. Ich glaube, es ist also viel mit Verantwortlichkeit auch zu tun, ne? Also, und damit meine ich nicht, was die Eltern für eine Verantwortung haben, sondern was sie ihrem Kind für eine Verantwortung aufbürden, ne? Also ist das Kind verantwortlich für meine Gefühle? Dafür, dass ich mich abgelehnt fühle, dass ich traurig bin, weil es irgendwas nicht macht, was ich möchte. Und wenn das Kind aber von Anfang an lernt, nein, es ist okay, abzulehnen. Und es ist auch okay zu sagen, ich will das gerade von dir nicht. Ich möchte das vielleicht auch lieber von einem anderen, was im Übrigen ja auch oft vorkommen kann. Dann hat es die Sicherheit, auch später zu sagen, ist schon mein Recht. Darf ich so machen? Ich darf Nein sagen und ich darf dich ablehnen und ich bin immer noch wertvoll. Ja, das beginnt sehr früh.
Jetzt ist es ja so, dass du hast eben schon diese 99:1 Zahl genannt und auch im Bereich Kinder und Gewalt und sexuelle Gewalt. Da gibt es auch Zahlen, die absolut alarmierend sind. Ich weiß nicht, kennst du die Zahlen in einer Schulklasse? Da gibt es ja immer sowas, was kursiert.
Ja, also in Schulklassen, es kommt halt drauf an, wie alt. Ne?
Ja.
Das kann man irgendwie schwer sagen. Aber man sagt, in einem Jahr gibt es über 15.000 Fälle, auf jeden Fall schon in Kindheit.
Ja.
Man sagt, in einem Jahr sind mindestens 1 Million Kinder und Jugendliche hier betroffen von Formen von sexualisierter Gewalt, bis es dich dann ja später, wie gesagt, auf jede dritte Frau halt bezieht.
Ja.
Ne? Ich glaube, ein großes Problem ist, das ist ein Riesenthema, deswegen möchte ich es nur kurz anschneiden, aber deswegen finde ich es wichtig, dass wir am Anfang gesagt haben, dass diese Prävention nicht nur dazu dient, sich selbst zu schützen, sondern auch nicht selbst zu TäterInnen zu werden. Ne?
Ja.
Weil wie die Jugend heute mit Sexualität groß wird, wenn nicht zu Hause darüber gesprochen sind, dann sind das frei verfügbare pornografische Filme. Die gibt es en masse. Und die sind in der Regel nicht sonderlich Frauen zugewandt. Da werden die Frauen zu Dingen gezwungen, die sie nicht wollen. Sie werden festgehalten, sie werden gewürgt, sie werden geschlagen, sie werden angespuckt. Das ist im Grunde das, was, wenn wir das nicht übernehmen, wenn wir nicht mit unseren Kindern offen darüber reden oder ihnen gutes Material zur Verfügung stellen, ist es das, womit sie groß werden. Und ich glaube, dass die Zahl unter Jugendlichen oft auch so drastisch hoch ist, weil auch die TäterInnen gar keinen Umgang damit haben.
Mhm.
Die wissen gar nicht, aber wie funktioniert denn Konsenssex? Wie
ja.
funktioniert das denn, miteinander zu reden und das so zu machen, dass alle sich wohlfühlen? Weil die das nicht lernen. Die sehen das nicht. Die sehen das Gegenteil. Und ich glaube, das ist halt echt schwierig und wird nicht einfacher werden.
Mhm.
Und deswegen ist es umso wichtiger jetzt, wo diese Jugend halt einfach so anders auf, als wir zum Beispiel. Wir hatten das ja nicht so, ne?
Nee. Weil die 90er waren schon auch echt krass, ne? Was da im Fernsehen teilweise lief. Das
die waren schon wild, das stimmt.
So Tutti Frutti und so.
Oh ja, das ist, ja, ja.
Es gibt echt so ein paar Sachen, wo ich denke so, das
war
undenkbar.
Sexualisierend auf
ja,
jeden Fall,
genau.
ne? Aber es ist natürlich auch überhaupt nicht in Ordnung.
Nicht frei
ne?
zugänglich, die Pornografie,
genau,
allein das
genau.
durchs Internet.
Ja,
ne?
und die ist ja. auch gewalttätiger geworden
okay.
einfach, ne? Also es ist gröber und ja, das ist halt Standard, dass da halt eine Frau von A nach B geworfen wird und der Mann mit ihr macht, was er möchte.
Ja, das ist natürlich total dramatisch und da kann man sicherlich mit sprechen und so weiter präventiv wirken. Was mich auf jeden Fall nochmal interessiert ist, wie merke ich eigentlich, wie kann ich merken, was sind so typische Anzeichen dafür, dass meinem Kind, meinem Jugendlichen was passiert? Und man muss das, glaube ich, differenzieren. Ne? Also
absolut,
es gibt
ja
einmal Anzeichen bei Kindern und es gibt Anzeichen bei Jugendlichen. Fangen wir mal bei den Kindern an. Mhm. Wenn ich ein komisches Bauchgefühl habe, was wären so Zeichen, auf die ich achten müsste?
Also natürlich ist es schön, wenn man erstmal versucht, mit dem Kind zu reden.
Mhm.
Auch da gilt im Übrigen, das unterscheidet sich nicht zu den Jugendlichen, auch das ist immer als Angebot zu sehen.
Mhm.
Oder auch zu bieten, zu sagen, wenn du mit mir darüber nicht reden möchtest, kannst du. Das ist natürlich bei kleinen Kindern schwieriger zu machen.
Ja.
Ne? Bei kleinen Kindern können Anzeichen, also die häufigsten, würde ich mal so sagen, ist, dass so ein plötzliches Schamgefühl halt auftritt.
Mhm.
Also du hast dich sonst, ist das Kind, ihr seid ins Badezimmer, das hat sich schnackig gemacht und ist in die Badewanne gehüpft, so. Und plötzlich sagt es aber, nee, ich will mich nicht ausziehen oder kannst du rausgehen? Das muss kein Anzeichen sein, weil Kinder auf natürlichem Wege irgendwann so ein Schamgefühl entwickeln. Das kann aber eines sein. Dann kann das genaue Gegenteil auch ein Anzeichen sein. Also, dass das Kind auf einmal zum Beispiel Handlungen nachspielt.
Mhm.
Mit Freundinnen, mit Puppen,
mhm.
mit irgendwas. Also sexuelle Handlungen, wo du denkst, woher sollte das Kind wissen? Oder es Begrifflichkeiten benutzt, die es sonst nicht benutzt.
Mhm.
Also, wenn es einfach sehr outgoing ist, quasi mit so einer plötzlich dahergekommenen Sexualität, die in diesem Kindesalter einfach überhaupt noch nichts zu suchen hat. Weil das geht weit über Doktorspiele hinaus. Ne?
Mhm.
Also, das ist nicht im Rahmen. Dolles, aggressives Verhalten und nicht nur nach außen hin, sondern vor allen Dingen auch gegen sich selbst.
Okay.
Also wenn man merkt, okay, da ist irgendwie ein Kind nicht mehr nett zu sich selbst die ganze Zeit. Und dann ist es so, dass viele Kinder, gerade wenn die so ein bisschen älter sind, 5, 6, 7, wieder eher so in frühkindliches Verhalten zurückfallen. Also Bettnässen schon wieder machen oder nicht mehr alleine im Bett schlafen wollen. Also wo du denkst, da sind wir ja gerade 10 Schritte zurück. Ich möchte dazu sagen, das muss natürlich nicht alles. Ne?
Ich wollte gerade sagen, ne, bei 4 Kindern kann ich dir sagen, dass wir all das schon durchhaben
genau.
und es kein Anzeichen dafür war,
genau.
meines Erachtens. Aber das, genau, aber was mache ich denn, wenn ich sowas bemerke? Das finde ich jetzt nämlich nochmal ganz spannend, ohne da jetzt irgendwie hysterisch zu sein, überzureagieren und sofort irgendwas überzustülpen, was vielleicht gar nicht so passiert ist oder gar kein Thema ist.
Ich würde raten, wenn man selbst kein gutes Gefühl hat und auch mit dem Kind gesprochen hat und danach immer noch denkt, ich würde mir Hilfe holen. Und das muss das Kind überhaupt noch nicht mit einbeziehen. Also es gibt einfach Beratungsstellen und verschiedene Anlaufbereiche, wo man einfach sagen kann, ich habe das und das beobachtet. Ich fühle das und das. Was kann ich tun? Weil das ist natürlich sehr individuell, je nach Situation, wie das begleitet werden kann. Aber man muss das nicht alleine machen. Es gibt ganz viele Menschen, die das beruflich machen, die das können. Und
hast du auch da Adressen, die wir in die Shownotes nochmal mit einfließen lassen können? Super, weil dann würden wir da auch nochmal in den Shownotes ein paar Adressen mit reinsetzen, dass man da eine Anlaufstelle findet.
Absolut. Es gibt allgemeine, die können wir reinsetzen und dann kann aber auch jeder, wenn er persönlich hin möchte, das müsste man dann, aber das können wir natürlich nicht auflisten. Es gibt eigentlich auch in jeder etwas größeren Stadt gibt es auch eine eigene Präventionsstelle.
Ja.
Oder Stelle für Betroffene von sexualisierter Gewalt. Das kann man dann auch ganz schnell rausfinden, wenn man sagt, man möchte persönlich nochmal irgendwo vorstellen.
Genau, und da haben ja dann auch die allgemeinen Stellen, die haben
absolut.
Dann wiederum Möglichkeiten
die
auch zu
vernetzen. Die können einen weiterleiten,
ne?
Genau.
Wie ist das, wenn ein Kind wirklich was sagt? Also das hört man ja schon auch häufiger, dass Erwachsene irgendwann sagen, mir wurde als Kind gar nicht geglaubt. Ich habe gesagt, ich will nicht mehr zu Onkel, weiß ich nicht. Ich habe gesagt, da passieren Dinge und die Eltern haben gesagt, naja.
Ja, das ist
da schüttelst dich.
Ja.
Um es mal visuell zu sagen, ja.
Ja, also ich kann gar nichts anderes dazu sagen, als dass das bitte geglaubt wird.
Ja.
Vor allen Dingen von Kindern. Also ich meine, ein Kind, irgendwas wird dran sein. Vielleicht ist es nicht genau das, was es sagt. Aber das Kind hat irgendwas erlebt, womit es sich nicht gut fühlt. Und das ist oberste Priorität, das zu glauben.
Auch wenn es gar nicht sagt, da wurde irgendwas getan oder so.
Nein,
nicht mehr zu Tante so oder dann zu Oma so oder keine Ahnung, alleine möchte, das ist ein Gesetz.
Ja,
dann,
ja, absolut.
Ja.
Absolut. Und für später ist es so, wenn die älter sind, die Kinder, möchte ich natürlich auch appellieren zu glauben, aber was ich auch, falls irgendwer zuhört, der betroffen ist selbst in diesem Alter oder dass man das dem Kind auch nochmal sagt, wenn dir einer nicht glaubt, geh zum Nächsten. Also es muss nicht, dass ganz viele erzählen es irgendwo und dem wird nicht geglaubt und die geben auf. Und ich verstehe es total. Ich habe großes Mitgefühl dafür, weil das wahnsinnig viel Mut kostet, sowas auszusprechen. Und darin nicht gesehen zu werden, ist furchtbar. Aber ich möchte ganz nah ans Herz ranlegen, zur nächsten Person zu gehen. Und wenn es nötig ist, zur nächsten.
Ja.
Weil das ganz, ganz wichtig ist, dass man jemanden findet, der ihm glaubt. Und wir als Eltern müssten eigentlich die erste Anlaufstelle sein, genau das zu glauben.
Ganz wichtiger Zusatz nochmal. Bei Jugendlichen ist es nochmal anders. Woran erkenne ich bei einem Jugendlichen oder woran kann ich Warnzeichen in irgendeiner Form bemerken?
Das ist oft anders. Auch da muss ich vorweg sagen, es können natürlich auch ganz normale jugendliche Begleiterscheinungen sein. Aber im Grunde ist, ich muss noch mehr differenzieren, weil im Grunde gibt es Unterschiede zwischen Übergriffen, die in einer Partnerschaft passieren in der Jugend und plötzlichen Übergriffen, die im Übrigen sehr, 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 sehr viel seltener sind. Ne? Also es ist schon in der Regel in nahen Beziehungen. In nahen Beziehungen fängt es halt oft mit kleinen Schritten an. Ne? Das ist die Entfremdung von Familie, von Freunden. Also das Kind zieht sich immer weiter zurück, redet nicht mehr viel, verändert sich, die Noten werden schlechter. Mhm. Also das ist eher so ein schleichender Prozess, den man am Anfang vielleicht auch gar nicht so richtig mitbekommt. Wenn es ein Übergriff ist, der, also spontan ist, klingt mal so verrückt, aber der spontan passiert ist, dann hast du diese Anzeichen natürlich nicht, aber dann ist es sind die oft sehr in sich gekehrt. Selbstverletzendes Verhalten ist natürlich oft eine Folge. Nicht mehr reden, vielleicht auch was mit Essen zu kompensieren, ob mehr oder weniger. Oftmals ist es auch so, dass die so sich so selbst ein bisschen vernachlässigen, also nicht mehr viel duschen gehen. Mhm. Oder zum Beispiel auch, wenn es Familienaktivitäten gibt, wie Schwimmen gehen, dass sowas nicht mehr stattfindet. Also alles, was so körperlich ist.
Was mache ich da? Das ist ja ungleich schwerer, vor allem, wenn du es so beschreibst, letzten Endes alles in der ein oder anderen Form auch irgendwo Pubertät.
Ja, ja. Ja. Ich hoffe natürlich, dass da eh schon die Basis gelegt ist, dass man miteinander sprechen kann. Mhm. Dass das Kind sich entweder von alleine traut oder wenn ich dieses Angebot stelle, dass das Kind es schafft, darüber zu reden. Auch da würde ich mir Hilfe suchen sonst bei einer Beratungsstelle. Und es ist ein bisschen schwierig, weil da natürlich auch Grenzen gewahrt werden müssen. Aber ich würde schon schauen, wenn es vielleicht FreundInnen gibt, die mir auch nahestehen, die wir vielleicht schon lange kennen, dass ich einfach mal frage, sag mal, hast du den Eindruck, dass es meinem Kind noch gut geht? Oder hast du irgendwie, weißt du, was da los ist? Und da geht es nicht, Geheimnisse zu erzählen, sondern einfach vielleicht auch andere aufmerksam zu machen. Oder wenn das Kind zum Beispiel, die Freundin, der Freund irgendwie sagt, nö. Also, hä? Bei uns ist die wie immer. Mhm. Dass man denkt, okay, vielleicht ist da dann nochmal woanders ein Problem. Also in Austausch zu gehen, wo ich da sehr wichtig finde, die Grenzen des Kindes zu
wahren. Also nicht zu fragen, was ist denn los, sondern lohnt es sich nochmal nachzufragen.
Genau, weil es ist natürlich ganz wichtig, dass das Kind weiterhin mit seinen Freunden sprechen kann, ohne dass es Angst hat, dass es ein Geheimnis.
Glaubst du, mein Kind braucht mich gerade?
Genau.
Das ist eigentlich die Frage.
Genau, schön formuliert.
Bei Beziehungen finde ich auch noch so einen ganz wichtigen Punkt, wie gehe ich rein? Weil wenn ich so ein bisschen reinpirsche in das Thema, dann kann ich mir ganz schön viel kaputt machen. Ne? Also wenn ich jetzt zum Beispiel anfange mit, behandelt er dich auch gut? Also wenn ich direkt so ein Feindbild gegenüber dem Freund der Freundin kreiere, dann kreiere ich ja auch einen Romeo und Julia Effekt und der ist für alle Beteiligten wahnsinnig gefährlich. Du nickst ganz.
Ja, ich nicke zustimmt. Ganz.
Ja, weil ich finde das einen ganz wichtigen Punkt, weil man in dem Schutzbedürfnis der eigenen Kinder kann man ja manchmal so ein Weltfeindbild kreieren und überall und in jedem irgendwie eine Gefahr sehen. Und das ist echt, gerade wenn es um Beziehungen und um die erste und die zweite Beziehung geht und so weiter, das ist ja ganz gefährlich.
Ja, ja, das Problem ist natürlich, wenn wir da nicht nur ein Gefahrenbild reinprojizieren, sondern das wirklich eins ist,
dann wird es gefährlich.
Absolut. Es ist ein guter und wichtiger Punkt, den du ansprichst. Also es kommt sehr auf die Sprache an. Also ich würde wirklich dringend vermeiden, sowas zu sagen, du solltest dich besser trennen oder ich habe so. Was halt Gutes ist, zu sagen, also die berühmten Ich-Botschaften, zu sagen, ich mache mir Sorgen. Ich habe den Eindruck, es geht dir nicht gut. Mhm. Möchtest du mit mir darüber reden? Bitte weiß, dass wenn irgendwas ist, du kannst mit mir sprechen. Also was wir nicht machen, gar nicht kreieren wollen, ist, wie du sagst, irgendwie das Paar gegen den Rest der Welt. So, ne? Weil das passiert.
Und da ist Romeo und Julia ein gutes Beispiel für, weil
absolut
hochgradig toxisch, die beiden bringen sich am Ende um. Ja. Ich würde sagen, das ist so das toxischste Beispiel, obwohl es als große Liebesgeschichte anfängt, ist es eigentlich ein Wahnsinn.
Ja.
Aber warum kommen die so weit? Weil die Familie von Anfang an gegen die beiden ist. Also der Romeo und Julia-Effekt bringt es ganz gut auf den Punkt. Und was ich halt auch wirklich ein wichtiges Ding finde, dass man Kindern von klein auf eigentlich auch ein differenziertes Menschenbild beibringt. Weil wenn ich dann erst mit 15, 16 sage, ich mag deinen Freund eigentlich, diese eine Sache macht mir Gedanken, dann glauben die dir das nicht mehr. Wenn du aber von klein auf mit Kindern darüber sprichst, dass Menschen ja nie ganz böse oder ganz gut sind, sondern dass jeder von uns Anteile hat, die so in welchem Kontext auch immer auch mal Schaden anrichten können, aber das macht dich ja nicht grundsätzlich zu einem schlechten Menschen. Auch dein Freund macht es nicht oder deine Freundin macht es nicht zu einem grundsätzlich schlechten Menschen, wenn das in der Beziehung ein schwieriger Faktor ist, ne?
Absolut. Und es ist ja in der Regel auch so, dass man nicht in einer missbräuchlichen Beziehung hängt, den man nicht auch auf irgendeine Art und Weise liebt oder dem man sehr nahe ist.
Oft also, auch Mitleid hat, ne?
Ja, ja. Da passiert so wahnsinnig viel, was auch ganz viel mit Verbundenheit zu tun hat. Ich finde es schon auch wichtig, man darf natürlich nicht so tun, als wäre alles in Ordnung, wenn man weiß, ist es nicht. Aber auch da geht es ganz viel um Angebote stellen, Möglichkeiten aufzuzeigen, auch zu sagen zum Beispiel, okay, ich habe kein so gutes Gefühl, ich hoffe einfach, dass es dir gut geht. Auch lass uns auch hier ein Zeichen vereinbaren, wenn das mal nicht so ist. Dann hole ich dich ab, egal wo du bist.
Und das kann man eigentlich schon am Anfang machen, ne, von der Beziehung. Ich kenne den noch gar nicht.
Ja.
Also kann ich noch gar nichts gegen oder für ihn haben. Wenn du irgendwann Hilfe brauchst, hier ist dein Zeichen, dein Safe Word.
Ja, absolut. Und irgendwann ist es, muss man aber auch so sagen, wenn man weiß, dass diese Beziehung missbräuchlich ist und das Kind aber nicht rauskommt, dann braucht man Hilfe. Also das kann man als Eltern oft nicht. Das kann man nicht, weil man gerade in der Jugend ist man nicht der beste Ansprechpartner dann einfach, ne? Und dann auch da Hilfe suchen.
Ja.
Und also das ist eh so ein...
Und das muss nicht immer die Polizei sein.
Nein, um Gottes Willen,
sind wir niedrig... Also natürlich kann es die Polizei sein.
Ja, wenn es nötig ist, ist es die Polizei. Aber
dies, genau.
Auch die ist natürlich sehr verschreckend.
So. Und deswegen meine ich, niedrigschwellig erstmal Angebote annehmen, ist sicherlich der erste Schritt. Weil dann hat man, dann ist man... ein Team. Und in einem Team traue ich mich viel mehr und in einem Team kann ich viel besser meine Möglichkeiten, Optionen abwägen und verstehen auch. Ne?
Ja, und die wissen andere Wege, um auf das Kind zuzugehen und was man tun kann.
Genau. Die sind da geschult und wir sind es im Normalfall nicht.
Nee.
So. Dieses Thema ist unendlich. Also es ist nicht erschöpfend.
Nee.
Wir erschöpfend in einem anderen Sinne, aber es ist einfach wahnsinnig wichtig und deswegen, wir wollten es zumindest aufmachen. Uns ist bewusst, dieser Kessel ist randvoll und wir haben hier wirklich ganz gezielt einfach kleine Sachen rausgenommen und es ist ganz viel nicht gesagt von dem, was gesagt werden muss. Deswegen würde ich euch auch gerne nochmal den Podcast von Isabel ans Herz legen, 99:1. Der ist so aufgebaut, sie hat es gerade ja schon mal angerissen, ne, dass am Anfang einfach eigentlich eine Geschichte erzählt wird von zwei Jugendlichen, von einem Paar, wo es wirklich genau mit dieser großen Liebe anfängt und ganz langsam in kleinen Schritten immer verwirrender, schwieriger und auch kaputter wird. Das ist super spannend für Jugendliche, aber es ist auch super spannend als Eltern und als Fachkräfte. Und genau der Teil dahinter wird dann wirklich spannend, in dem dann Fachkräfte und Spezialisten auch einfach zum Wort kommen und erzählen, was kann man eigentlich tun, an welcher Stelle, wo sind die Zeichen und so weiter. Wir müssen an der Stelle leider abbrechen, einfach der Zeit wegen, aber es war wahnsinnig spannend, auch sehr schwer. Also es fällt mir selten schwer, mit Leuten vorm Mikrofon zu sitzen und an dir als Person liegt es nicht, aber zum Thema. Das ist ein schweres Thema und da bleibt einem doch einige Male auch die Luft weg und man hat ein Kloß im Hals. Trotzdem ist es so wichtig, diesen Kloß anzunehmen und zu sagen, gut, ich kümmere mich trotzdem.
Ich glaube auch, dass einem das selbst ein gutes Gefühl geben kann, wenn man weiß, wir haben es vorhin gesagt, man kann natürlich niemals zuverlässig schützen, aber wenn ich als Eltern weiß, ich habe mein Kind bestmöglich darin begleitet, stark gemacht, Grenzen aufgeführt, zeigt, dein Körper ist wichtig und das ist deine Regel und das sind deine Grenzen, das gibt einem selbst ja auch wenigstens ein bisschen das Gefühl, was tun zu können und helfen zu können und unterstützen zu können.
Ja, in einem Bereich, in dem man sich sonst auch sehr ohnmächtig fühlt.
Absolut.
Ja. An der Stelle auch nochmal, fand ich schön, in der Kita meines Sohnes haben sie gelernt, meine Gefühle sind richtig und wichtig und deine Gefühle sind richtig und wichtig. Das finde ich auch so ein richtig schönes Mantra.
Ja.
Ansonsten Bücher vertagen wir nochmal. Ich frage Isabel gleich nochmal nach den Anlaufstellen. Auch da werdet ihr Adressen finden, wenn ihr euch da jetzt irgendwie wiedergesehen habt, euer Kind, euren Jugendlichen wiedergesehen habt, dann findet ihr dort auf jeden Fall eine Anlaufstelle. Ich sage auf jeden Fall schon mal danke, liebe Isabel, für deine Arbeit und dafür, dass du heute hier bei uns warst. Vielen Dank.
Danke dir.
Und für alle anderen, wir hören uns am nächsten Donnerstag wieder mit einer neuen Folge mit Elke Schicke gemeinsam. Wenn ihr Fragen, Kritik, Anregungen habt, wenn wir was an Isabel weiterleiten sollen, dann schreibt uns gerne an podcast@eltern.de. Und bis wir uns wieder hören, alles Liebe aus Hamburg.
Tschüss.